So, fordert immer einen Moment, bis man sortiert ist. Schönen guten Morgen zusammen. Wir sind in einer Predigtreihe unterwegs. Die zieht sich über das ganze Jahr 2021 und da geht es um lebendiges und mündiges Christsein. Wir haben am Anfang des Jahres einige Grundlagen dazu gehört, über Gottes Reden nachgedacht, warum Jesus Herr ist. Und nun starten wir zu einem Vierteiler, bei dem es um das Thema Gemeinde und Gemeinschaft geht und heute den Aspekt Großzügigkeit. Wer möchte von euch entspannt und in Frieden und glücklich mit gesundem Selbstwert und nach Gottes Willen leben? Das wollen die meisten, ne? Hört sich auch gut an. Und die Predigt, die soll einen Schlüssel dazu geben. Ich möchte also insofern in der Predigt beantworten, wie das möglich ist, so zu leben, dass du und die Menschen in deinem Umfeld jede Menge Freude haben. Und um das vorwegzunehmen, die Antwort ist natürlich Großzügigkeit. Bei der Überschrift wäre alles andere überraschend. Aber schauen wir genauer hin. Der Text steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 44 bis 47, auch nach der neuen Genfer. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit der Text. Die erste Gemeinde, Jerusalem. Und die haben offensichtlich etwas von diesem Geheimnis verstanden. Sie waren beieinander und hatten Gemeinschaft. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verzichteten auf eigene Ansprüche und teilten alles, was sie hatten. Für jeden wurde gesorgt. Und sie waren gastfreundlich. Und sie verkündeten und feierten Gott mit Freude und von ganzem Herzen, also aufrichtig und echt. Und die Konsequenz? Sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und Gott fügte zur Gemeinde täglich Menschen hinzu. Was ein wunderschöner Zustand. Perfekt, oder? Für jeden ist gesorgt. Freude. Die Gemeinde hat Ausstrahlung, ist bekannt für Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Und das Reich Gottes wächst und wird gebaut. Großzügigkeit, was ist das also? Das Wesen der Großzügigkeit, wenn wir das im Lexikon nachschlagen, dann finden wir sowas wie einen Hinweis darauf, dass sie darin besteht, ohne Verpflichtung oder Zwang anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Das heißt, wir merken, hier geht es um eine Herzenshaltung. Ja, es geht darum, dass ich nicht kalkuliere, sondern dass es mir ein Anliegen ist, zu helfen, da zu sein, den anderen zu sehen, mich hinzugeben. Wenn wir das Wort so ein bisschen im Zusammenhang sehen, dann wissen wir, wenn wir Großzügigkeit übertreiben, dann wird es Verschwendung. Ja? Oder wenn Großzügigkeit am anderen Ende der Skala noch positiv ist, dann ist es Sparsamkeit. Ja? Und wenn es dann negativ wird, ist es Geiz. Also in diesem Kontext bewegen wir uns. Zwischen Geiz und Verschwendung haben wir in der Mitte die positiven Sparsamkeit und Großzügigkeit. Das ist vielleicht insofern ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, als wir immer wissen, er muss, auf welcher Seite man vom Pferd runterfallen kann. Und das ist hier Verschwendung und Geiz. Grundsätzlich ist die Idee von allem, was wir bekommen, dass es genutzt werden soll. Was immer du hast, das soll genutzt werden. Und es ist egal, ob es was Materielles ist, ob es eine Gabe oder Begabung ist, es soll genutzt werden. Und so ist auch unser Glaube, der soll gelebt werden. Ja, es geht immer darum, etwas daraus zu machen. Und ich habe von einem Manager gelesen, der zum Thema Großzügigkeit gesagt hat, wir kommen aus einem Managementstil, wo es sehr um Kontrolle geht. So nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle hat das Problem, dass sie unfrei macht. Ja, wenn jeder Fehler gerügt wird und immer der Schuldige gesucht wird, dann führt es dazu, dass man sich nicht traut, Fehler zu machen. Und wenn man einen gemacht hat, versucht man, ihn zu vertuschen. Was hat das mit Großzügigkeit zu tun? Dieser Manager hat herausgefunden, dass die Qualität der Arbeitsprozesse viel besser ist, wenn man großzügig bei der Fehlertoleranz ist. Wenn man also großzügig ist und sagt, Fehler ist nicht schlimm, lass uns gucken, wie wir es nächstes Mal besser machen können, kein Problem. Also den Druck rausnehmen. Und die haben in den Betrieben damit sehr gute Erfolge. Ich will also sagen, Großzügigkeit ist im Grundsatz was Gutes. Nicht nur in der zwischenmenschlichen Beziehung, selbst in Unternehmen funktioniert das. Das Wesen der Großzügigkeit ist, dass man nicht an Kleinigkeiten hängt und dass man in der Lage ist, über Unwichtiges oder auch Fehler hinwegzusehen. Und ich denke, dass das auch nachvollziehbar ist, dass wenn man spürt, wie es einem selbst in solchen Situationen geht, kann man verstehen, dass das was Gutes ist. Und mein Eingangsstatement, dass ich gesagt habe, wenn wir entspannt und in Frieden und glücklich sind, im Willen Gottes und mit einem guten Selbstwert unterwegs sind, dass das die Gemeinde in Jerusalem uns eigentlich gezeigt hat, dass das gut funktioniert, dass das gute Resultate hervorbringt. Der Wille Gottes, fand ich, ist in Psalm 37, der in Vers 21, der bringt das nochmal auf den Punkt. Da heißt es, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Also hier haben wir nochmal sehr auf den Punkt gebracht, wie Gott zu Großzügigkeit steht. Das heißt, der Gottlose ist in Sorge um sein Wohlergehen, dass er, selbst wenn er sich borgt, es nicht zurückzahlt, weil er Sorge hat, nicht genug zu bekommen, weil er Sorge hat, dass am Schluss es nicht reicht oder dass er es für wichtig hält, sich Vorteile zu verschaffen. Warum ist Gott also das Geben und das Teilen so wichtig? Weil er möchte ja auch, dass uns gut geht. Also das ist ja nichts Schlechtes. Und die Antwort liegt in Jesus Christus und auch in Ostern. Jesus hat sich für dich und mich geopfert. Und das ist genau das, was wir bei Ostern gefeiert haben. Er hat sich hingegeben und er hat damit alles, was menschlich möglich war, gegeben. Mehr geht nicht. Er hat nicht aus Überfluss gegeben, sondern er hat 100% gegeben. Mehr geht nicht. Das heißt, diese Hingabe füreinander, das ist die Perfektion, wenn es darum geht, das, was du bekommen hast, zu 100% für andere zu geben. Und um den Druck rauszunehmen, das erwartet Gott von uns nicht. Der weiß sogar, dass wir das nicht können, weil wir in dieser Welt einfach die Möglichkeit auf Vollkommenheit nicht haben. Aber das ist auch kein Problem, weil es darum geht, danach zu streben, weil es um unsere Herzenshaltung geht. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern es geht darum, dass wir wertschätzend in Liebe miteinander umgehen und dass wir unsere Herzen hingeben. Und vielleicht magst du einwenden, dass das, was wir in den Texten lesen, so ganz nicht in die heutige Zeit passt. Weil Wir müssen ja auch vorsorgen. Ja? Wir müssen ja dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder eine gute Ausbildung haben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir im Alter versorgt sind. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir vielleicht, wenn einer krank wird, keinen Mangel leiden. Und außerdem, die Gemeinde in Jerusalem, um die das ging, aus dem Text aus Apostelgeschichte, den ich gelesen habe, das ist ja die gleiche Gemeinde, in der Lisa gelesen hat von den Korinthern, wofür die Jerusalemer gesammelt wurden. Ja, die haben ja über ihre Verhältnisse gelebt, plötzlich war alles weg. Und da kann man sagen, tja, Leute, ihr habt auch einen Verstand und der ist dazu da, benutzt zu werden. Aber ist das so? Hat die Gemeinde in Jerusalem was falsch gemacht? Die haben es gut miteinander gehabt. Die haben Reich Gottes gebaut. Was ist denn die Priorität, die wir im Leben haben? Reich Gottes Bau, oder? Das heißt, die hatten sowas wie Erweckung. Und das ist doch genial, wenn man sich darin investiert. Und dann sollte das doch gar kein Problem sein, wenn andere Gemeinden so einen Ort, wo echt was los ist im Reich Gottes, unterstützen. Das ist doch nicht schlimm. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir als Christen ein Leib sind. Wir gehören alle zusammen. Und wenn irgendwo richtig Power Gottes ist, dann ist auch schön, wenn wir was dazu beitragen können. Und die Korinther sind ja danach nicht arm gewesen. Also das hat ja funktioniert. Und ich bin an Annika Eberhardt erinnert, die hat, bevor sie zu ihrem Einsatz in Irland losgezogen ist, über Mission gesprochen und gesagt, sie geht als Missionarin, auch wenn das jetzt leider ganz anders gelaufen ist, aber sie geht als Missionarin. Und sie hat gesagt, ihr, die ihr für mich betet, ihr seid genauso Missionar. Und ihr, die ihr Geld gebt, seid genauso Missionar. Also, die Korinther hatten hier die Chance, Missionare zu werden durch ihre Gabe. Ich will damit sagen, das, was eigentlich so aussieht, als hätte Jerusalem was falsch gemacht, ist für mich eine Bestätigung des richtigen Weges. Insofern, Vorsicht vor Selbstbetrug. Es hat die Gefahr, dass wir uns selbst betrügen. Wenn ich sage, ich bin ein sorgfältiger Verwalter, kann das tatsächlich Geiz sein. Wenn ich sage, ich will ja nur vorsorgen für meine Kinder, für meine Eltern, für mein Alter, dann kann das Selbstsucht sein, weil ich übersehe, dass ich nicht alles exklusiv dafür brauche, sondern dass ich eine größere Weite habe. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ich da jetzt was gebe und helfe, dann lernt derjenige ja nichts. Und ich finde es wichtig, dass jeder Verantwortung lernt. Deshalb, der soll da mal durchkommen. Das kann aber auch ganz einfach nur eine Ausrede sein, selbst nichts zu tun. Insofern prüfe dich selbst. Was ist deine Motivation zu tun oder zu lassen? Was sagt dein Herz? Was ist deine Herzenshaltung? Und auch in der Bibel heißt es an verschiedener Stelle, dass wir fröhlich geben sollen. Und auch das führt dazu, dass der eine oder andere sagt, okay, ich bin nicht fröhlich, also gebe ich nicht. Ist ja alles gut. Und da kann ich nur wieder sagen, prüf dein Herz, ja? Prüfe dein Herz, denn ich bin überzeugt, dass ganz oft die Herzenshaltung das nicht bestätigt. Ja, dein Herz ist traurig, wenn du dich an der Stelle verschließt. Es hat nichts damit zu tun, dass du im Willen Gottes bist, wenn du sagst, mein Herz ist nicht fröhlich und deshalb halte ich mich zurück. Teilen ist gut. Und Großzügigkeit hat viele Bereiche der Anwendung. Es geht ja nicht nur um Geld und Materielles. Es geht auch um Zeit. Ein Telefonat. Zuhören, wenn jemand sein Herz ausschütten möchte. Kraft einzusetzen, bei einem Umzug zu helfen, einen Dienst für den Nächsten zu tun, einkaufen zu gehen. Jede Art der Zuwendung, Freundlichkeit, Vergebung. Wie großzügig sind wir mit Vergebung? Mit Gnade. Wie großzügig sind wir mit Geduld? Liebe, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Güte, Anerkennung, Lob. Ja, nicht geschimpft ist genug gelobt, ist es eben nicht. Es ist so gut, wenn wir sagen, hey, das hast du super gemacht. Klasse, dass du da bist. Schön, dass du das getan hast. Großzügigkeit sieht den anderen. Und das heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten, das kriegen viele hin, wie dich selbst, erstaunlicherweise ziemlich viele nicht. Selbst die Vorsorger kriegen das oft nicht hin, sich zu lieben. Die sorgen vor, horten, um zu haben, die sind aber nicht glücklich. Wenn du dich selbst liebst, dann bist du glücklich. Das ist der Unterschied. Also wie gehe ich mit mir um? Bin ich großzügig mit mir selbst? Gönne ich mir Pausen, Ruhe, Schönes? Und das Gute, das ich erlebe, möchte ich teilen. Das motiviert mich neu, dem anderen das auch zu öffnen. Und das wünsche ich uns, dass wir so eine Herzenshaltung bekommen, dass wir im besten Sinne für uns sorgen und Bereitschaft entwickeln, für den anderen da zu sein. Insofern, Großzügigkeit können wir nicht verordnen. Wenn wir das machen, um es zu machen, rein verstandesmäßig, dann geht es am Thema vorbei, weil es um eine Herzenshaltung geht. Es hat mit Liebesbeziehung zu tun, dass ich es wirklich möchte. Also diese Frage, prüfe dein Herz, ist eine ganz zentrale. Es gibt eine ganze Menge weiterer Fallstricke dabei. Anerkennung ist so eine, ja. Gesehen werden. Oh, guck mal, was der gibt. Guck mal, wie hilfsbereit der ist. Toll. Das ist nicht, worum es geht. Es darf Zeugnis sein, ja, wenn wir großzügig sind. Aber das ist nicht, worum es geht. Deshalb empfiehlt Gott, vieles im Stillen zu tun. So geht ja so weit, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Also damit ist gesagt, wenn du es rein aus der Herzenshaltung tust, um dem anderen zu dienen, ohne zu erwarten, dass ich was dafür zurückbekomme. Das ist die Haltung, die Gott schätzt. Und dabei ist unsere Jesus-Beziehung der ganz zentrale Punkt. Ja, wenn wir mit Jesus verbunden sind und einfach seine Liebe spüren, seine Annahme, seine Vergebung mir gegenüber, dann merke ich, wie mein Herz weich wird und sich öffnet und bereit ist, auf andere zuzugehen, mit anderen zu teilen. Mancher sagt, ich möchte ja nicht ausgenutzt werden. Derjenige, der ein freigebiges Herz hat, der ein fröhliches Herz hat, kann der ausgenutzt werden? Kann er nicht. Es kann nur der ausgenutzt werden, der überlegt gibt, ja, der damit eine Absicht verfolgt. Aber wenn ich gebe und nichts zurückerwarte, wie kann ich da ausgenutzt werden? Kann nicht sein. Also wenn du dich ausgenutzt fühlst, prüf dein Herz. Und jeder hat viel zu geben. Jeder. Jeder hier im Raum und der zuhört draußen am Bildschirm, der hat viel zu geben. Das ist nur ganz unterschiedlich. Ist ja nicht so, dass es hier immer nur um Geld geht. Es geht um deine Zeit, dein offenes Ohr. Es geht um das liebevolle Wort, um die E-Mail, die SMS. Es geht um all die Kleinigkeiten und die großen Dinge. Das ist ganz verschieden. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich gerade in südlichen, in östlichen Ländern die Gastfreundschaft erlebe. Da kann man arm sein, wie man will, aber Gastfreundschaft ist kein Problem. Das Wenige, was man hat, wird geteilt. Was für eine schöne Atmosphäre da entsteht. Dazu braucht es nicht viel. Wir machen uns oft viel Mühe und denken, es muss perfekt sein. Aber Spaghetti mit Soße geht auch. Ja, super schön. Um den Ganzen noch einen draufzusetzen, Matthäus 5, Vers 44. Liebt eure Feinde, segnet, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen und betet für die, die euch beschimpfen und euch verfolgen. Das ist die größte Form der Großzügigkeit, wenn wir denen, die uns Schlechtes tun, auch noch Gutes tun. Und das können wir natürlich nur aus der aus der Kraft Gottes. Ich wollte es einfach ergänzend noch hinzufügen, damit wir sehen, wie weit Großzügigkeit gehen kann. Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Und die sollte ganz natürlich in unseren Alltag einfließen. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, was und wie viel man gibt, sondern wie man gibt. Ja? Wie das Herz zu dem anderen spricht. Und eben, ob es fröhlich ist oder besorgt. Besorgt könnte es sein, weil es zu wenig ist, weil es nicht reicht, weil es für mich nicht reicht, für den anderen nicht reicht, keinem ist gedient. Diese Zweifel. Ein fröhliches Herz. Ich komme zum Schluss. Großzügigkeit ist wichtig. Und sie ist Kennzeichen entspannter Menschen. Menschen, die in Frieden leben, die glücklich sind, die ihren Wert kennen und die Gott lieben. Großzügigkeit ist deshalb so wichtig, weil sie Gottes Idee für unser Leben ist. Weil Gott selbst unendlich großzügig ist. Jesus hat sich für uns gegeben. Uns sind die Himmelstore geöffnet, die Schatzkammer ist offen. Wir haben so viele Verheißungen von Gott. Er gibt uns alles, Kindschaft, Erbschaft, alles. Er gibt uns Anteil an allem. Und weil Großzügigkeit unsere Bereitschaft zeigt, Gott zu vertrauen und in Jesus zu leben. Denn Jesus ist die Liebe. Prüf also dein Herz. Prüfe, ob es weich ist oder ob es hart ist. Die Herzenshaltung entscheidet über die Qualität deines Lebens. Amen. Wir haben noch einen Moment der Stille und dann bete ich noch mit uns. Jesus, du hast wunderbare Gedanken für unser Leben. Du hast dich gegeben, dass diese wunderbaren Gedanken uns erreichen können, uns erfüllen können, unser Herz weich werden lässt. Und ich bete, Herr, dass unser Wunsch immer größer wird, dein Reich zu bauen, deine Liebe zu teilen, uns hinzugeben für viele, dass Gutes geschieht und dass wir Segensspuren hinterlassen. Herr, so danke ich dir, dass du mit jedem von uns persönlich unterwegs bist. Dank, dass du zu jedem Einzelnen Beziehung suchst. Amen.